Das Technikmagazin Digital wird euch präsentiert von Oilbräu, das naturtrübe Winterthurer Bier.
Wenn ihr die feste Überzeugung habt, dass Bluescreens müssten dunkelblau sein und nicht azurblau, dann seid ihr in dieser Sendung richtig. Das ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter. Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt. Denn es ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, dort bei Windows 8 sind die Absturzmeldungen mit einem zarten Himmelblau hinterlegt. Aber immerhin gibt es ein trauriges Emoticon dazu. Das ist die Sendung von der Woche 21 im Jahr 2015. Mein Name ist Matthias Schüssler und heute geht es um CMS. Bei dem Stichwort zucken wahrscheinlich viele Leute mit den Schultern. Und andere legen ihre Stirn in Falten, weil mit so einem Content-Management-System kommt man es zu tun über, wenn man Inhalt im Internet publiziert. Die meisten Blogs zum Beispiel laufen mit WordPress. Es gibt aber noch viel mehr Systeme, Typo 3, Drupal, Joomla und dann auch noch exotische, spezialisierte und eben auch einheimische Systeme. Es gibt eine Schweizer Entwicklung in diesem Bereich. DynPG heisst die und sie stammt vom Urs Gamper. Der Urs Gamper ist heute im Studio. Guten Abend.
Guten Abend, Matthias.
Urs, wie bist du auf die, ich würde jetzt sagen, nicht unbedingt naheliegende Idee gekommen, selber so ein CMS zu entwickeln?
Ich habe jahrelang mit dem Adobe Go Live gearbeitet, das ist so ein Web-Editor und mit dem hat man datenbankbasierte Sachen machen. Adobe hat aber sich da in einen Einweg, in eine Sackgasse manövriert und nachdem, dass ich so mehrere Kundenseiten gemacht habe, musste ich feststellen, dass das nicht mehr weitergeht. Und dann bin ich auf die Suche gegangen nach sogenannten CMS und habe einfach für meinen Bedarf nichts Schlaues gefunden. Also das Typo 3 war mir damals einfach zu kompliziert gewesen. Darum habe ich dann mit dem angefangen.
Das war vor etwa 10 Jahren ungefähr, richtig, wo das Go Live dann nicht mehr so, ja genau, dort haben viele Leute drauf gesetzt und Adobe hat sich dann auch irgendwie mal nicht mehr dafür interessiert, hat man das Gefühl gehabt.
Ja, das ist richtig. Es war auch eine sehr schwere Sache. Also ich mag mich erinnern an die Orbit, wo wir am Würfel das einmal gezeigt haben, in Basel, wie wir das Ganze...
Liebe Kind, die Orbit war eine Computermesse oder eine Informatikmesse, die es früher noch gegeben hat.
Richtig, ja. Genau, ja. Da hat man am Würfel eigentlich also die neue Technologie gezeigt und in dem Moment, wo wir es gezeigt haben, war es ein Beta-Stadium gewesen. Und was dann ausgereift wäre, hat es dann geheißen, ja, es geht nicht mehr weiter, wir können uns nicht mehr weiterentwickeln.
Und dann hast du hast Webseiten gemacht für Kunden, für KMUs nehme ich an, für Vereine oder ja?
Ja, richtig. Also der Grund von der ganzen Sache war eigentlich der, dass viele Kunden gekommen sind und gesagt haben, wir möchten mindestens News einpflegen. Wir möchten das gerne terminieren können. Nicht immer alte Sachen auf der Webseite haben, nicht immer, wenn etwas abgelaufen ist, am nächsten Tag wieder ändern, sondern es soll eigentlich vollautomatisch laufen.
Das ist ja etwas, was man heute auch noch den Leuten empfiehlt. Es wäre gut, wenn ihr nicht einfach mal eine Webseite macht und die dann 10 Jahre so lässt, wie sie mal von dem Designer abgeliefert worden ist, sondern dass man da wirklich die ein bisschen pflegt. Und dort ist natürlich schon vor 10 Jahre ein CMS einfach, ist einfacher gewesen, weil die Leute haben das selber können machen. Sie haben nicht müssen, eben sonst, wenn du sagst, wenn du hast einen Designer, der hat die einfach in einem Web-Editor gemacht und dann hochgeladen, dann hat der da jede Änderung müssen machen. Und bei einem CMS, das könnte man auch erklären, dann kann man das selber über einen Browser, loggt man sich ein in die Webseite und kann die Bearbeitungen selber vornehmen.
Das ist richtig. Obwohl Go Live ist sehr fortschrittlich gewesen. Also man hat dort schon Sachen relativ einfach können ändern. Der einzige Nachteil war einfach der, wenn du etwas in der Navigation geändert hast, dann hat es relativ lang gebraucht, bis du alles hochgeladen hast, weil jede Datei hätte wieder müssen angepasst werden. Das ist bei einem CMS der Vorteil, dass du halt wirklich sehr, sehr schnell einen Navigationspunkt kannst dazufügen, einen News dazufügen, ein paar Bilder dazufügen, unabhängig vom Browser etc. Also das ist halt der Vorteil.
CMS, eben in der Theorie sind sie extrem leistungsfähig, gerade für Webseiten, die von verschiedenen Leuten gepflegt werden. Man kann da auch je nach System Rollen definieren, wer was darf und so. Das ist eigentlich wunderbar. Aber du hast dann gesagt, du hast dir vor 10 Jahren das Typo 3 angeschaut. Da war die Auswahl noch nicht so gross gewesen, nehme ich an. So, all die heutigen Verdächtigen, die ich schon genannt habe, Joomla und so, die sind erst später aufgetaucht.
Ja, das ist richtig. Also da sind wirklich einige später aufgetaucht. Und bei uns ist es eigentlich gar nicht darum gegangen, dass man etwas, ein grosses CMS macht, sondern wir haben eigentlich wirklich etwas Kleines wollen machen für Kunden. Nur sind dann Bedürfnisse halt immer grösser geworden von den Kunden.
Wenn es so geht, ja.
Und entsprechend haben wir das immer wieder angepasst. Wir haben am Anfang auch Gebühren verlangt für das CMS. Und später, weil wir gemerkt haben, ja, wenn wir uns wirklich entwickeln wollen, soll es auch gratis sein. Wir haben dann für die einzelnen Module haben wir ein Geld verlangt und heute ist einfach alles gratis.
Open Source auch?
Es ist Open Source, ja. Es gibt sie 5 Sprachen, wo man relativ einfach im Backend direkt kann, ändern kann. Und von dem her, es ist recht international eingesetzt.
Mhm. Weißt du ungefähr, wie viele Leute das es im Einsatz haben? Kann man das überhaupt sagen?
Keine Ahnung. Also ich sehe schon, wir haben da so ein iFrame, wo man eben sagt, eine Seite eingebunden in dem sogenannten Backend, in der Administration. Und da sehe ich schon, dass pro Tag so 100, zum Teil bis 150 unterschiedliche Seiten gepflegt werden.
Mhm. Das wären die Leute, die pro Tag damit arbeiten.
Ja, genau, ja.
Würdest du es heute immer noch so machen, so mit dieser 10-jährigen Erfahrung? Ich habe ja die Sendung angekündigt, es ist ein Höllenritt, stelle ich mir vor, so ein System entwickeln, am Leben behalten. Eben, du hast eine riesige Konkurrenz, es gibt viel, du musst es fast Open Source machen, weil du kannst nicht in dieser Landschaft, wo es viel Open Source System gibt, mit einem kommerziellen System wählen, deinen Weg finden, oder? Da bist du einfach diesen Zwängen ausgeliefert, von dieser globalen Konkurrenz.
Es gibt immer noch viele Anbieter, die das kostenpflichtig machen, wo die Kunden halt wahnsinnig an sich binden mit Verträgen. Und wenn sie irgendein Problem haben mit dem Anbieter, dann haben sie die ganze Webseite, dann müssen sie wieder alles neu entwickeln. Heute gibt es wahrscheinlich nicht mehr so viel, aber also neue. Aber ich habe halt immer bei jedem Kunden gesagt, mein Ziel ist, dass ihr unabhängig seid von mir, sondern dass, auch wenn jetzt das Programm irgendwie mit mir etwas würde passieren, dass ihr zu x beliebigen Programmierer gehen könnt und das dort weiterlaufen lassen.
Das Login-System ist ja häufig tatsächlich nicht so ein sympathischer Mechanismus von der Kundenbindung, sondern eigentlich müsste man es schon eher machen, indem man Kunden für sich überzeugt. Jetzt noch kurz, bevor man dann über das DynPG noch etwas genauer redet. Hast du ein Leben vor dem Internet gehabt?
Ja, also ich bin 20 Jahre bei Bahnbus und Schiff gewesen.
Mhm.
Und habe dann eigentlich so die letzten 3 Jahre, wo ich noch bei der Bahn war, habe ich an einem Profibüro müssen, die Webseiten aufbereiten.
So fängt es häufig an, ja. Das sind so die Geschichten. Und ein anderes Projekt, das wir da doch im Vorbeiweg auch noch erwähnen müssen, das ist natürlich hilfdirselbst.ch.
Ja, das ist eine Forenplattform, wo ich Adobe Go Live kennengelernt habe. Bin ich allein gestellt auf mich, hatte keinen Support, nur in englischer Sprache. Ich bin natürlich ein voller Deutschschweizer, oder? Deutsch ist meine Fremdsprache.
Ja.
Und dann habe ich dann gefunden, ja, jetzt mache ich ein Forum, habe aber nicht daran gedacht, dass ich ein Forum mache, dass ich dann auch die Fragen muss beantworten.
Ja, das ja, sind die Geister, die greifen.
Das ist im November 1999, als ich das angefangen habe. Und das gibt es bis heute noch mit rund 8.000 bis 10.000 Besuchen pro Tag.
Ja, 36.000 Benutzer habe ich gesehen. Mehr als 500.000 Beiträge zu längst nicht mehr nur Webdesign, sondern einfach rund um die Adobe-Produkte, kann man sagen.
Nicht nur Adobe, also es
aber
ist
einfach Publishing.
Ja, richtig, ja, Publishing-Tool. Ja. Vor allem Farbmanagement und PDF etc. Ja.
Also für die Leute, die in diesem Bereich tätig sind und das nicht kennen, kann ich mir zwar nicht vorstellen, sie könnten dort mal drauf schauen, hilfdirselbst.ch. Dort hast du die Forum-Software aber nicht selber entwickelt, oder doch?
Nein, das ist eine Perl-Software.
Eben, das wäre jetzt doch nochmal so ein Ding. DynPGW unterscheidet sich das von anderen CMS? Jetzt hast du die Chance für einen Werbespot.
Also DynPGW ist nicht für Hobbyanwender. Das muss man vielleicht gerade von Anfang her sagen. Also wenn jemand einfach ein Hobby auf schnelle Seite macht, wir haben Leute, die das machen, aber es braucht ein bisschen Ausdauer. DynPGW tut sich vor allem auszeichnen, indem, dass man auch einzelne Seiten, also von einer bestehenden CMS. Wir haben mehrere Webseiten, die mit Joomla gemacht worden sind oder mit irgendetwas. Und dann kommen die Leute und sagen, wir wollen einen anständigen Newsletter. Und dann tun wir ihnen zusätzlich das einbauen als einzelnen Bereich. Und dann gibt es halt vielleicht noch ein, zwei Seiten, Anmeldeseiten oder das, wo man dann auch trainieren installieren. Also es ist so halt sehr modular aufbaubar, auch in eine bestehende Webseite nie.
Es geht weiter als zum Beispiel eben ein Blogsystem wie WordPress, wo man dann nur so die chronologisch durchlaufenden Beiträge hat mit Navigation ein bisschen. Du kannst wirklich eine Webseite bauen mit statischen Seiten, mit all denen, nach diesen Vorstellungen, wie du gerne hättest, aber editierbar durch die Anwender.
Richtig, ja. Das Ziel von mir war immer, dass der Anwender, wenn er das Interesse hat, von A bis Z alles machen kann, außer das Layout. Also wir trennen das Layout vom Inhalt total trennen.
Was eine gute Policy ist, was viele Systeme eigentlich sinnvollerweise so machen.
Richtig, ja, genau.
Und die Layouts, also das ist vielleicht ein Unterschied zu anderen Systemen, da kannst du dann so ein Template hier abladen, das installieren und auf den Knopf drücken und dann sieht die Webseite so aus, wie das Template vorgibt. Das System gibt es nicht beim DynPGW.
Wir haben das mal versucht. Es gibt so einzelne Seiten, die man einfach übernehmen könnte. Aber nein, in dieser Art so Templatisierung, die gibt es nicht. Auch wenn wir ein Template entschieden haben, aber die basiert auf einem ganz anderen System.
Mhm. Kann man sagen, wie viele Stunden von Entwicklung in das System eingeflossen sind?
Oh, keine Ahnung. Ich weiss es nicht.
Aber es sind viele.
Es sind sehr, sehr, sehr viele, ja. Ja, genau.
Hast du das selber gemacht? Wie ist das entstanden? Hat die Community da mitgeholfen?
Also nein, es war so eigentlich, dass ich so ein System gesucht habe. Ich war gerade kurz vor einem Vertragsabschluss mit Inder. Und wir haben aber noch einen jungen Studenten angefragt aus Berlin, also einen Schüler, das war ein 17-jähriger Schüler.
Kinderarbeit?
Genau,
Kinderarbeit. Kinder statt Kinder ist doch mal der Slogan.
Richtig, ja. Der hat sich dann angeboten, für 200 Euro das machen, was ich wählen kann. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist so billig. Ich kann das Geld vorausschauen haben. Ich könnte das jetzt gerade machen. Oder?
Ja.
Er hat nach zwei Wochen sehr gute Arbeit abgeliefert. Inzwischen ist er Doktor von Informatik. Tochter von Mathematik, aber er hat Informatik auch studiert. Mhm. Also von dem her hat er beide Abschlüsse.
Und ist immer noch bei DynPG
dabei? Ist immer noch dabei, ja, genau. Ja. Und dann haben wir ja noch einen Programmierer in Paraguay, das ist ein Zürcher. Und noch einen in Bremgarten.
Also das ist, was heute gutes Unternehmen auszeichnet, die Globalität. Mit jeder Zeitzone gibt es einen, wo was ja dann auch die Abstimmung ein bisschen zur Herausforderung macht.
Ja, das ist ein sehr grosser Vorteil. Gerade mit Paraguay haben wir natürlich, dass wir den Tag durch Aufträge überkommen und wenn der Kunde nächsten Tag kommt, dann ist es schon wieder gemacht, weil Paraguay ist 6 Stunden Zeit versetzt. Jetzt gerade in dem Moment und dann kann der Kunde morgen kommen und es ist schon wieder ein Teil gemacht, er kann das anschauen und wieder in Auftrag geben.
Mhm. Aber kannst du mit einem kleinen CMS, ich sage jetzt, ich darf das sagen, oder mit einem kleinen exotischen CMS aus der Schweiz mitheben mit den grossen Namen, die ich schon in den Raum geworfen habe? Bist du da konkurrenzfähig?
Das ist nicht das Ziel. Wir sind auf Spezialprogrammierung spezialisiert. Wir haben das Modul, zum Beispiel für die Werbung, für die Plakataushänge in den Zeugen von der SBB. Da gibt es ein Modul, das wir bei der SBB im Einsatz haben. Wir haben eine grosse Gastro-Plattform, die mit DynPG läuft. Das ist ein Rechtsportal, wo wir jetzt gerade am Redesign sind. Wir haben auch sonst einige grössere Firmen, die auf das setzen. Wir sind zum Beispiel bei der Informatikabteilung von der Stadt Zürcher Kirchengemeinde, wo da 55 Kirchengemeinden dabei sind, haben wir eine grosse Raumreservation gemacht mit allem Schnickschnack dran, wo wir jetzt auch gerade wieder am neuen Portal dran sind.
In dem Moment ist die Stärke nicht die globale Entwicklung oder Entwicklergemeinschaft, die auf, ja, auf jeden Trend kann aufspringen kann, sondern die lokale Verwurzelung. Und ich nehme an, das wird auch dann der Grund sein für viele Leute, die dann das einsetzen, dass man da halt einen Ansprechpartner hat direkt im Land und nicht dann irgendwo anonyme Community, wo man dann das bezieht oder irgendjemand, der in den USA sitzt oder so.
Es ist eben so, dass man auch direkt einen Ansprechpartner kann haben von Deutschland hier in der Schweiz. Mhm. Also wir haben ein System, ein E-Shop, wo man alle Produkte drin erfassen und dann nachher geht es über das InDesign, wird direkt einen 300-seitigen Katalog erstellt. Das ist aber dann wieder im Ruhrgebiet, das Ganze. Mhm. Also von dem her kommt es nicht darauf an. Wir haben Kunden bis Hamburg, wir haben Kunden aber auch in Frankreich oder wo auch immer. Das gibt es schon auch.
Dann würdest du doch eine Lanze brechen, auch für den Werkplatz oder für, man will ja immer gerne auch das Silicon Valley von Europa, sollte dann in Zürich sein oder in der Schweiz oder wo auch immer, dass man dann nicht unbedingt kann mit halt Systempunkten, die dann den ganz grossen Konkurrenten die Stirn bieten, aber mit so Nischen, die dann immer noch so ein Dreh raffinierter sind. Kann man das so sagen, oder wo halt auf Spezialkonstellation, und jeder hat irgendwo eine Spezialkonstellation wahrscheinlich dann in seinem Anwendungsfall, dass man so kann punkten.
Ja, also bei uns geht es auf die Spezialisierung raus, nicht auf die Massen raus. Ich glaube, das ist unser Ziel. Mhm. Jetzt gerade vorher hast du den Markt angesprochen, also auf die Schweizer Programmierung und auf das aus. Also ich denke, die Schweiz hat da ja in jeder Hinsicht gute Vorbilder. Denkt man an Doodle, denkt man an Threema, denkt man an, was haben wir noch? Eins, wo ich sehr gerne damit arbeite, ist Visendit zum Beispiel.
Das ist ein Schweizer Ding?
Visendit, ja.
Ah, das war mir nicht bewusst. Schau mal an.
Oder Swisscouse ist auch noch ganz lustig. Halt nicht ganz so komfortabel wie Google. Also gibt es doch einige Schweizer Sachen, wo ich finde, da ist
im Game-Bereich tut sich auch einiges. Gibt es auch Baustellen, wo du würdest sagen, dort haben wir einfach zu wenig Entwicklungskraft dahinter, um wirklich können so Gas geben, wie du gerne willst?
Also du meinst jetzt im Zusammenhang mit dem PG?
Ja, aber genau, dem PG.
Ja, das Problem ist immer die Finanzierung. Wir haben die Finanzierung, die ist lange Jahre einfach über unsere Firma gelaufen. Und jetzt ist es auch so, dass wir zum Teil denjenigen haben, also Agenturen, kleinere, die pro Modul was sie einsetzen oder pro Typeg was sie einsetzen, die einen Beitrag abliefern. Mhm. Ganz freiwillig und mit dem tun wir dann weiterentwickeln. Also im Moment sind wir gerade wieder an einem grösseren Update mit dem URL-Rewriting, dass wir bessere...
Schöne Adressen.
Genau, schönere Adressen finden. Das kommt jetzt wieder raus, aber das wird eigentlich immer durch Programmierer gratis gemacht, in der Hoffnung, dass wieder Zusatzaufträge generieren. Von dem her sind uns ein bisschen die Hände gebunden. Ich hätte einige tolle Sachen, die ich gerne machen würde, aber die Finanzen fehlen.
Mhm. Ja. Mhm. Wir haben CMS allgemein angesprochen. Ich habe das Stirnrunzeln erwähnt. Die Anwender, die fluchen ja häufig über die Systeme. Sie sind langsam, sie sind kompliziert, sie schwer in der Bedienung, nicht unbedingt leicht verständlich, leicht zu erlernen. Wieso ist das so? Warum ist es, hat man nicht, man hat den Eindruck, es gibt nicht den Softwarekomfort, den man sonst so gewöhnt ist? Oder täuscht das?
Ich merke bei all diesen vielen Schulungen, die ich mache, auch mit unserem CMS, dass Leute, denen kann ich etwas zeigen, dann sind sie innerhalb von einer halben Stunde drin und die machen eine ganze Seite, eine ganze Website. Dann gibt es wieder denjenigen, wo ich 4-5 Stunden dahinter bin und Support geben und das läuft einfach hin und vorne nicht. Es gibt Software, die sind halt auf einen zugeschnitten und auf der anderen nicht. Also auch da, das ist halt immer individuell. Jeder Mensch ist individuell und der nimmt halt einfach die Software oder wird mit der Software arbeiten, die ihm zugeschnitten ist. Nur weiss er halt nicht, welche Software so ihm zugeschnitten ist.
Ja, so ist es schon. Und das ist natürlich schwieriger bei den CMS. Wie gut es dann ist, das merkst du erst, wenn du dich dafür entschieden hast und es im alltäglichen Einsatz brauchst. Aber dann ist es, je nachdem, wenn du dich für die falsche Software entschieden hast, ist es schon zu spät.
Ja, also da müsste ich auch in Klammern setzen. Wenn der Support gut ist dahinter, dann bin ich überzeugt, es ist immer eine Lösung. Aber bei einem grossen CMS gibt es natürlich die Lösungen nicht so schnell. Mhm. Wir sind klein, wir haben ein paar wenige Programmierer dahinter und jeder weiss, was der andere macht. Im Gegensatz zu einem grossen, der sich wie bei WordPress ein Trojaner kann einschleichen in ein Galerietool und dann sind halt 160'000 Seiten offline oder was auch immer.
Das wäre auch ein Punkt, den ich hätte erwähnt im Zusammenhang mit CMS. Sie sind häufig ein Einfallstor für Malware, für Schadsoftware. Da kann man sagen, da hast du als Vertreter von einem kleinen Produkt wahrscheinlich einen Vorteil, weil sich dort einfach die Entwickler von diesen bösen Programmen weniger drauf stürzen.
Also wir haben vor schon etwa 5 oder 6 Jahren haben wir den ersten Angriff gehabt. Das war am 1. April gewesen. Mhm. Und ich habe damals, da hat man auch die Chance gehabt, über Google News zu abonnieren, wo mit .pg oder irgendwie einfach Meldungen, die mit .pg, das Wort .pg drin hatten, dass man die bekommen hat. Und ich habe innerhalb von einer Stunde habe ich die Meldung gehabt und innerhalb von 2 Stunden haben wir einen Fehler behoben gehabt. Mhm. Und es gibt da zum Teil, auch in Genf gibt es eine Firma, die so CMS untersuchen. Und da haben wir auch einfach die Chance, kommt man die Chance rüber, um diese Fehler wieder wettzumachen. Aber ich bin heute der Meinung, wir sind auf einem sehr guten Stand und es ist wirklich so, je kleiner das CMS, desto weniger Angriffsfläche.
Mhm. Das ist eben bei WordPress, wenn du dort mal ein Update nicht gemacht hast, dann ist es vorbei nach 2, 3 Tagen.
Ja, oder wenn du das Modul installieren musst, wo der eine keine Ahnung hat vom anderen, dann kann es dann sein, dass die Zeit auf einmal nicht mehr läuft.
Dass die sich gegenseitig blockieren. Dass komische Sachen passieren. Das ist
ja, und sehr langsam wird die Seite. Genau. Das ist nochmal etwas, ja.
Das ist, glaube ich, bei vielen CMS gesehen, ist das ein konstantes Ärgernis. Und ich habe so ein bisschen, das hat sicher auch damit zu tun, dass natürlich das Web in den letzten 10 Jahren, wann sind denn CMS aufgekommen, die gibt es auch noch nicht so lange.
Doch.
Aber so in dieser Ausbaustufe, wo man sie heute braucht. Oder? Die sind halt komplizierter geworden und tatsächlich ist es häufig so, man flanscht irgendwo noch irgendetwas an und die wachsen und werden immer unüberschaubarer und es ist aber so, ein Neustart wäre wahnsinnig aufwendig.
Ja, das ist so, das sehen wir ja auch. Also auch bei den PG gibt es heute Sachen, die man müsste machen, die man müsste verändern. Da kommen wir automatisch drauf, wenn jetzt zum Beispiel Oracle sagt, man tut das MySQL, gibt es nur noch gegen Lizenzgebühren.
Dann müsst ihr die Datenbank austauschen.
Ja, dann gibt es halt einfach mal einen Monat 2 Arbeit, wo wir den ganzen Code durchnehmen und das nachher offen machen.
Ja, das tönt nicht nach einer sehr schönen Arbeit, ehrlich gesagt.
Ja, müssen sie eh mal machen, also dem her.
Bügen wir doch in Zielgerade, da gibt es ja die Diskussion, wie wichtig das CMS eigentlich ist überhaupt für den Erfolg von einer Seite oder für den Charakter von einer Seite. Es gibt ja sogar in den USA die Diskussion, die sagt, was besagt, dass die Zukunft vom Journalismus hängt davon ab, was für ein CMS das man auf dieser Webseite drauf hat. Weil wenn das Richtige ist, dann können die Journalisten so arbeiten, wie sie wollen und können das erzielen. Und wenn die Software die Journalisten oder die Macher, die Inhaltserzeuger hindert daran, dann verhindert sie damit auch den Erfolg. Würdest du das auch so radikal sehen, dass die Technik so wichtig ist, dass man entweder tollen Journalismus produziert oder aufs Abstellgleis fährt?
Ich denke, es kommt immer auf den Journalist selber drauf an. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Journalismus so vom Web oder von einem CMS abhängen tut. Mhm. Da will ich nicht unbedingt zu sagen, wie es früher war. Also ich meine, ein Journalist hätte den Setzer müssen haben, hinten dran hat müssen auf eine gewisse Zeit fertig sein und trotzdem haben sie in der kürzesten Zeit, wenn es noch eine Änderung gegeben hat, etwas hergebracht. Ich könnte mir nicht vorstellen, einfach jetzt etwas zu machen ohne einen Journalist. Es wäre einfach langweilig, wenn noch Informatiker dahinter wären.
Das ist wahrscheinlich so. Ich kann ja vielleicht noch ein bisschen die These untermauern. Da hat mein Chef, der Michael Martin, im Tagi vom 7. Juli 2014 geschrieben, die Technologie ist die Botschaft und hat dann dort auch das Beispiel vom Isra Klein gebracht. Das ist ein Star-Journalist, der ist von der berühmten Washington Post zu dieser neuen Newsseite Vox.com gegangen und der hat eben öffentlich behauptet, das sei dort das wunderbaren CMS, das ihm dort zur Verfügung steht, das ihm alles erlaubt, zu machen, was er will. Und ja auch zum Beispiel Watson.ch, die behauptet ja, sie seien die Besten in der Schweiz, die haben die lebendigsten Geschichten dank eben ihrem CMS, wo häufig ist es ja, das ist auch beim DümpG so, du schaffst im Backend, das sieht ganz anders aus als das Frontend, also wie die Webseite, da hast du irgendein Formular, das du reinschreibst und dann musst du schauen, wie die Geschichte nachher aussieht und bei ihnen schaffst du eben genau so auf dieser Ansicht, wie es dann publiziert wird und kannst per Maus irgendwelche Videos einziehen und so. Ist das, was der Journalismus von der Zukunft ausmacht, dass per Drag und Drop kannst ein Bild platzieren?
Nein, das macht das Marketing aus. Also von mir aus gesehen, natürlich ist es gut, wenn man gerade per Drag and Drop Sachen machen kann. Mhm. Aber das hat nichts mit dem Journalismus selber zu tun. Das kommt immer auf die Einzelperson drauf an.
Was ist denn aus deiner Sicht wichtig für das CMS von der Zukunft? Was wird über Erfolg oder Misserfolg entscheiden? Oder ja, was muss der Motor von modernen Webseiten können leisten, dass die das nächste Jahrzehnt fahren können?
Also ist klar, jetzt natürlich mit dem mobilen Webdesign, dass das halt wirklich barrierefrei ist, also mobil barrierefrei, wenn man so will sagen. Aber ich glaube, viel wichtiger ist der Mensch dahinter. Also wenn man etwas entwickeln und die Leute sind nicht ansprechbar und es gibt Probleme dahinter, dann nützt das niemandem etwas. Mhm. Also ich glaube, der Mensch in der ganzen Sache, der ist immer noch das Wichtigste und nicht das CMS selber.
Ja, und jetzt ist der Bluescreen so langsam am Sonnenuntergang gewichen. In einer Woche ist dann schon wieder Zeit für Kummerbox Live. Wir haben noch ein paar Slots für Fragen frei. Die stellt ihr bitte auf digital@stadtfilter.ch. Braucht die Adresse doch auch für Lob, Tadel und Themenwünsche. Ich sage vielen Dank an Urs Gamper, dass er da war. Euch merci für die Aufmerksamkeit. Mein Name ist Matthias Schüssler. Tschüss miteinander.
Das Technikmagazin Digital ist euch präsentiert worden von Oilbräu, das naturtrübe Winterthur Bier.